Vater, wir beten darum, dass wir heute dein Wort empfangen können. Herr, ich bete darum, dass du mir Gnade gibst, ein guter Verwalter von deinem Wort zu sein. Herr, ich bekenne dir, es ist dein Wort und du hast die Autorität über dein Wort und ich bete um die Gnade, dass dein Wort heute durch mich sagen kann, was du durch dein Wort sagen möchtest. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du unser Herzen berührst. Ja. Ja, wir glauben nicht aufgrund dessen, dass wir auf uns schauen können und alles richtig gemacht haben und dann eine Erwartung an Gott stellen können, dass er Wunder unter uns tut, sondern er tut Wunder, weil wir ihm vertrauen, weil wir ihm unser Herz geben und weil er uns zu sich genommen hat, für sich genommen hat. Ich habe schon seit einer geraumen Zeit einen Text auf dem Herzen und er steht im Brief an die Hebräer im Kapitel 3 und 4. Und je öfter ich das lese, desto mehr habe ich eigentlich Respekt davor, weil ich spüre, dass es sind sehr ernsthafte Worte Gottes und die haben Folgen für unser Leben, wie wir damit umgehen. Und die haben die eben auch für mein eigenes Leben. Und ich merke, dass auch das für mich irgendwie Worte sind, wo ich nur mal reingeguckt habe. Aber ich möchte es trotzdem mir getrauen, darüber zu lehren und zu predigen, weil es Gottes Wort ist. Auch wenn ich da selbst spüre, dass ich da die Tiefe der Offenbarung, die da drin steckt, bei Weitem noch nicht erfasst habe. Aber das, was ich aufs Herz bekommen habe vom Heiligen Geist, das möchte ich gern weitergeben. Und zwar Hebräer im Kapitel 3, ich lese von Hebräer 3 ab Vers 1 bis zum Kapitel 4 im Vers 11. Wir werden heute viel Wort Gottes hören, weil Gottes Wort in uns Leben schafft. Das Wort von unserem Gott erzeugt in uns Leben, erzeugt in uns Glauben, erzeugt in uns Wahrheit. Ich lese es zuerst im Kompletten vor und dann abschnittweise, was da so dazukommt. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat. Wie auch Mose in seinem ganzen Hause, denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größerer Ehre als das Haus, der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut. Der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir. Wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren, Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Jetzt 4 ab Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr an meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Dieser Text ist eine gleichzeitige, ernsthafte Ermahnung von Gott an unser Herz und gleichzeitig ein Aufruf, in seine Ruhe zu kommen. Und so für die erste grobe Betrachtung scheint uns das ein Widerspruch zu sein. Wie kann mich Gott ernsthaft ermahnen und zu Eifer ermahnen und gleichzeitig Ruhe und Frieden dabei verheißen? Entweder ich bin eifrig oder ich habe Frieden, ist so unsere erste menschliche Wahrnehmung von dem. Und ich möchte versuchen, dem Heiligen Geist da Raum zu geben, dass in unserem Herzen da Offenbarung drüber kommt. Es gibt zwei grobe Aussagen in dem Text. Es gibt eine Verheißung für das Volk Israel, was hier als Beispiel genommen wird. Und das Volk Israel ist nicht hineingegangen. Das verheißene Land wird verglichen mit der Ruhe Gottes. Und die Ursache, dass sie das nicht erreicht haben, wird bezeichnet als Ungehorsam und Unglaube. Diese beiden Dinge. Also der Schreiber vom Hebräerbrief oder der Heilige Geist vergleicht die Situation damit, dass das Volk Israel versprochen bekommen hat, ein verheißenes Land zu erreichen, was sie noch nie gekannt haben, wo Gott versprochen hat, dass dort Milch und Honig fließt. Und dieses verheißene Land wird mit einer Ruhe Gottes verglichen, die er für dein und mein Leben vorbereitet hat. Und die Tatsache, dass das Volk Israel dort nicht hineingekommen ist, bezeichnet der Heilige Geist als Ungehorsam und Unglauben. Die Ursache dafür. Das ist so der ganz grobe Zusammenhang. Dieses gewaltige Wort, was einem durch Mark und Bein geht, was im Kapitel 3, Vers 7 steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellen und so weiter. Dieses Wort ist ein Zitat aus dem Psalm 95. Und dort wird eine Situation beschrieben, die geschehen ist und beschrieben ist im 2. Mose, im Kapitel 17, Vers 1 bis 7. Lasst uns das mal aufschlagen. Ich denke, es ist gut, dass wir für den gesamten Hebräertext den Bezug haben zu den Situationen, die da als Ausgang genommen werden. Im 2. Mose, Kapitel 17, Vers 1 bis 7. Da steht, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Danke, Thomas. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Und ich glaube, es ist rein menschlich total verständlich, das Volk ist auf einer Wanderung, deren Weg es nicht kennt, nicht vorher kennt, kommt an einen Rastplatz und es ist dort abends nichts zu trinken da. Kein Wasser, kein Fluss, kein Teich, kein nichts. Das ist eine lebensbedrohliche Situation für das Volk gewesen auf körperlicher Ebene. Und man könnte sagen, ja, wer kann denn dem Volk verübeln, dass es da einen Kanal voll hat? Wer kann dem Volk verübeln, dass sie da gegen Mose rebellieren? Dieses Beispiel wird mehrfach im Wort Gottes genommen als ein Beispiel für Unglauben und für einen Widerstand gegen die Absichten Gottes. Im Psalm 95 wird genau diese Situation beschrieben. Ich schlage das nochmal auf. Psalm 95. Im Teil 2 von dem Psalm 95, da steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Es bezieht sich auf exakt diese Situation, die wir jetzt gerade im 2. Mose gelesen haben, weil die Ortsnamen in dem Psalm 95 dazu genommen werden, um genau präzise bestimmen zu können, welche Situation gemeint ist. Und es steht in dem Psalm 95, Vers 10, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Warum Gott über diese Situation damals so zornig wurde, als das Volk Israel gemurrt hat, dass sie kein Wasser hatten, der Grund dafür war, dass sie das Herz Gottes nicht erkannt haben. Sie haben nicht erkannt, dass Gott sie in diese Schwierigkeiten hat kommen lassen, um sich ihnen in Wundern zu offenbaren. Und das hat Gott zutiefst ein Gefühl von Ekel hervorgebracht. Im Wort Gottes steht, dass es Gott geekelt hat, mit einem Volk unterwegs zu sein, das sich nicht auf seine Wunder gefreut hat. Menschlich würden wir sagen, wie kann Gott das von dem Volk verlangen, dass sie sich freuen, dass sie abends kein Wasser haben? Aus Gottes Herzen war es für ihn so selbstverständlich, sie übernatürlich zu versorgen, dass er es nicht verstehen konnte, nicht nachvollziehen konnte, warum sie gegen ihn rebelliert hatten, warum in ihnen kein Glauben war, dass er auch in dieser Situation für sie Hilfe hat. Also der Grund für Gottes Ablehnung oder für Gottes innere Abwehr gegen diese Situation war, dass sie sein Herz nicht erkannt haben. Sie haben seine Wege nicht erkannt. So steht es dann auch nochmal im Hebräer. Was hier schon deutlich wird, ist die Reaktion unserer menschlichen Natur auf Situationen, wo Gott Wunder vorbereitet hat. Die Situation unserer menschlichen Natur sagt, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Gott wird eine böse Absicht unterstellt. Er, der ein Wunder vorbereitet hat, ihm wird eine böse Absicht unterstellt. Und das ist das satanische Wesen, was in unserer menschlichen Natur wirksam sein will. Das ist schon im Garten Eden passiert, sollte Gott gesagt haben, nein, Gott hat euch diese gute Frucht vorenthalten, deswegen dürft ihr nicht davon essen. Diese teuflische Lüge hat auch im Volk Israel gewohnt. Deswegen sagten sie hier, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Sie unterstellen Gott, dass er sie töten wollte. Und Gott schafft ihnen Leben aus sich selbst. Hier steht, Gott selbst stellte sich auf den Felsen und Mose sagt zu Mose, schlag an den Felsen. Es ist, zum einen gab es physisch Wasser zu trinken für ihren Körper und zum anderen ist es ein Bild, dass das lebendige Wasser aus Gott selbst fließt. Und die satanische Lüge, die wir in uns entdecken können, wenn wir da echt offen und ehrlich sind, ist, dass unsere menschliche, fleischliche Natur ist geneigt, Gott böse Absichten zu unterstellen. Und das ist Gott zuwider. Das kann er einfach nicht ab, weil es seinem Wesen zuwider ist. Und eine Steigerung in dieser Haltung gibt es in der Situation, als das Volk Israel davor stand, wirklich das verheißene Land dann tatsächlich einzunehmen. Weil ich glaube, dieser Hebräertext bezieht sich auf den gesamten Zusammenhang, dass das Volk Israel im ersten Anlauf nicht das versprochene Land eingenommen hat, nicht hineingegangen ist. Im 4. Mose, im Kapitel 13, Vers 30 bis 33 und Kapitel 14, Vers 1 bis 10, ist die Situation beschrieben, als die Israeliten vor dem Jordan waren und Kundschafter ausgesandt worden sind, um das Land zu erkunden, was Gott Israel versprochen hat. Vierte Mose 13. Ab Vers 31. Das war es, ist jetzt die, na, der Gerechtigkeit halber sollte ich Kaleb und Josua mit erwähnen. Das ist gut. Also sie kommen und berichten, Amalek wohnt, ab Vers 29, Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, was wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jefunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider. Also dieser Geist, der in den Herzen der Söhne Israel regiert hatte, hat sich hier zum Endaufbegehren manifestiert. Der Geist des Misstrauens gegen Gott. Der Geist des Misstrauens gegen die Absichten Gottes. Und wenn wir uns reindenken, würden wir anders reagieren? Wenn wir uns reindenken, unsere menschliche Natur, unser altes Wesen ist geneigt, genau so zu reagieren. Es erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und sie sagten, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Es ist ein Hohn ins Angesicht Gottes. Er hat die Armee der Ägypter im Meer versenkt. Er hat den Pharao mit Plagen geschlagen. Er hat das Land in Umweltkatastrophen versinken lassen, das Land Ägypten, um sein Volk Israel zu befreien. Er hat einen Engel gesandt, der die Erstgeburt der Ägypter tötet. Er hat die Erstgeborenen der Söhne Israel bewahrt durch das Blut von dem Lamm, was an die Türpfosten gestrichen haben. Und dieses Volk, was all diese Wunder erlebt hat, sagt, wäre es uns nicht besser, dass wir nach Ägypten zurückkehren? Das ist satanisch. Und Satan spricht versucht in unsere Herzen immer noch die gleichen Lügen gegenüber Gottes Verheißungen auszusprechen. Und die Lügen heute heißen, oh Mann, wieder Wort Gottes lesen, ist langweilig. Ich lese lieber mal Nachrichten oder Zeitungen. Die Lügen heute heißen, wenn ich meine Ruhe habe, geht mir es doch eigentlich gut. Warum soll ich mich noch mehr ausstrecken? Das Verheißene macht doch nur Mühe. So heißen die Lügen ungefähr heute, die der Satan versucht, in unser Herzen zu sprechen und die uns versuchen, davon abzuhalten, das Verheißene zu bekommen. Oder die andere Lügen sind auch Angst. Andere Lügen sind, ja, ich weiß schon, irgendwo lebe ich in Sünde in dem einen Lebensbereich, aber ich habe da schon ein paar Mal versucht rauszukommen, es ist der Mühe nicht wert. Ich gebe auf. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch bitte in Frieden mit den Verheißungen Gottes. Ich will doch irgendwie einfach nur meine Ruhe haben in meinem Leben. Und da im Hebräerbrief davon gesprochen ist, dass Gott uns seine Ruhe verheißen hat, müssen wir einfach dem Wort Gottes glauben, auf welche Weise wir in seine Ruhe hineinkommen. Das Volk Israel ist kurz vor dem Ziel, in die Ruhe Gottes hineinzukommen, gescheitert wegen dem Unglauben in ihrem Herzen und wegen dem Misstrauen gegenüber den guten Absichten Gottes. Und lasst uns jetzt mal wieder gehen zu Hebräer 3, Vers 19. Da steht, Vers 18 und 19, welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. In ihnen war kein Glauben an die Güte und Treue Gottes. Der Unglauben bestand hauptsächlich darin, dass sie den guten Absichten Gottes nicht vertraut haben. Sie haben nicht darauf vertraut, dass es Gott gut mit ihnen meint. Sie haben nicht darauf vertraut, dass die Schwierigkeiten, durch die sie gehen mussten und die Kämpfe, die sie führen mussten, dazu führen sollten, dass sie die guten Absichten Gottes sehen. Gott hatte sie nicht davor verschont, die Schwierigkeiten zu sehen auf dem Weg von Ägypten in das verheißene Land. Sie hatten die Schwierigkeit vor dem Meer. Sie hatten die Schwierigkeit, dass es keine Nahrung gab in der Wüste. Sie hatten die Schwierigkeit an dem einen Punkt, dass es nicht einmal Wasser gab. Sie hatten die Schwierigkeit, dass es Völker gab, die sie unterwegs kaputt machen wollten. Sie hatten die Schwierigkeit der ganzen Mühe mit der Wanderung. Sie hatten die Schwierigkeit, dass sie vor einem Land standen, das bewohnt war und was sie von Gott versprochen bekommen haben einzunehmen. Das waren die Schwierigkeiten, die Gott nicht ferne gehalten hat von ihnen, aber in jeder Situation hat er ihnen einen Durchbruch, eine Hilfe, einen Sieg gegeben. Es gab keine Situation, wo Gott ihnen keinen Sieg gegeben hätte. Außer die eine, wo sie gesagt haben, wir glauben nicht, dass Gott für uns ein gutes Land vorbereitet hat, sondern wir sind jetzt hier und wir erkennen jetzt die wahren Absichten Gottes, dass er uns hier aufreiben will, dass wir umkommen in der Wüste, unsere Frauen und unsere Kinder verenden, lasst uns zurück nach Ägypten gehen. Das hat verhindert, dass sie das in das verheißene Land gehen konnten. Die Feinde konnten es nicht verhindern. Der Nahrungsmangel konnte es nicht verhindern. Dass es kein Wasser gab, konnte es nicht verhindern. Im Gegenteil, das waren alle Situationen, die Gott geschaffen hat, um sich zu verherrlichen oder die Gott zugelassen hat, um sich zu verherrlichen. Aber was verhindern konnte, dass sie das verheißene Land einnehmen konnten, war ein ungläubiges Herz. Und da ging es zum einen um das Vertrauen auf die tatsächliche Versorgung und viel tiefer ging es um das Vertrauen in die guten Absichten Gottes. Das ist das, was im Wort Gottes steht, was es Gott unmöglich gemacht hat, sie in das verheißene Land zu bringen. Und so ist es eben auch heute noch. Unser natürlicher alter Mensch will nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Lasst uns nicht verwundert darüber sein, dass es in uns einen Widerstand gibt, Gottes Wort zu lesen. Lasst uns nicht verwundert darüber sein, dass es in uns einen Widerstand gibt, den Herrn zu suchen im Gebet. Das kommt von unserem natürlichen Mensch, der will nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Unser alter natürlicher Mensch will die Ruhe Ägyptens haben, so wie das bei dem Volk Israel war. Sie wollten die scheinbare Ruhe und die scheinbare Sicherheit Ägyptens haben. Sie haben gesagt, dort gab es Zwiebeln und Knoblauch. Und viele von uns wissen, warum die das gesagt haben. Und sie haben das sich in den schönsten Farben ausgemalt, wie schön das in Ägypten war. Und was war? Sie waren dort Sklaven. Sie wurden geschlagen, sie wurden geknechtet, sie wurden gejagt und angetrieben. Ruhe war das wohl kaum. Aber die alte menschliche Natur belügt uns und will uns weismachen, dass das Ruhe ist und dass das Frieden ist. Und so verlogen ist Satan und so verlogen ist unser natürlicher alter Mensch. Er will nicht von sich aus in die Ruhe Gottes eingehen, sondern er macht sich was vor, dass die eigenen menschlichen Wege zu Ruhe und Frieden führen würden und dass der Weg Gottes ja nur Kampf und nur Stress ist. Und das will man ja nicht. Das Volk Israel hatte die Ruhe Gottes verheißen und ist nicht hineingegangen. Und unser natürlicher Mensch, unsere alte Natur, empfindet den Weg durch die Verheißungen Gottes als Stress. Das ist eine Lüge. Und unser natürlicher alter Mensch, der mit Jesus gestorben ist, glaubte diesen Lügen. Und unser natürlicher Mensch ist im Gegenteil aber eifrig im Tun von toten Werken. Zum einen auf dem religiösen Gebiet. Die Werke, religiöse Werke, kommen aus dem natürlichen Menschen und kommen aus seinem Bedürfnis, eifrig zu sein in toten Werken. Und unser natürlicher Mensch ist faul in Bezug auf die Ruhe Gottes und eifrig in Bezug auf menschliche Aktivitäten. Wir kennen es an uns selber und ich kann es an mir selber sehen. Es gibt oft Momente, wo ich sage, Nachrichten im Internet zu gucken, verspricht mir mehr Freude und Entspannung und Zerstreuung, als im Wort Gottes zu lesen. Deswegen ist es nicht verkehrt, Nachrichten zu lesen, aber diese Lüge ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig, dass wir Genuss und Freude und Erfüllung von Dingen versprochen bekommen, die unser Herz stumpf machen, die uns unempfindsam machen für die Dinge des Herrn. Und der Teufel ist da hat eine Kanonenreihe von Lügen ständig schussbereit, die uns sagen wollen, das Wort Gottes gibt uns keine Freude. Die Gemeinschaft mit Gott gibt dir nicht die Freude, die du eigentlich haben willst. Und das ist die Lüge, die auch das Volk Israel davon abgehalten hat, das verheißene Land zu bekommen. Und Gott sagt, das ist meine Ruhe, für die ich sie bestimmt habe. Das ist der Ort, wo in ihren Herzen mein Frieden wohnt. Das ist der Ort tiefster Erfüllung. Das ist der Ort meines Friedens. Unser natürlicher Mensch schaut auf die Kämpfe, die damit verbunden sind, dort hineinzukommen und will uns glauben machen, dass dort nicht die Ruhe Gottes wäre. Aber die Ruhe Gottes ist an seinem Bestimmungsort. Dort, wofür er uns bestimmt hat, ist die Ruhe und der Frieden Gottes. Die Ruhe Gottes ist ein Ort zutiefster Zufriedenheit. Die Ruhe Gottes ist ein Ort völligen Glücks. Völliges Glück ist in der Ruhe Gottes. Freude, Erfüllung, Befriedigung. All das beschreibt die Ruhe Gottes. Und die Ruhe Gottes ist nicht ein Zustand äußerlichen Friedens, sondern ein Zustand von unserem Frieden im Herzen, von unserer Gelassenheit, von unserer Zuversicht in unserem Herzen. Ruhe Gottes heißt, ich bin permanent zuversichtlich. Ich habe beständig Glauben, dass Gott die Situation unter Kontrolle hat. Das ist die verheißene Ruhe Gottes. Und der Weg in die Ruhe Gottes für das Volk Israel war nicht ein Weg, der frei von irgendwelchen Herausforderungen war, sondern im Gegenteil, er war mit Kämpfen verbunden. Und also kurz zusammengefasst, unser Fleisch, unser natürlicher Mensch ist faul in Bezug auf die Ruhe Gottes und eifrig in dem Tun von toten Werken. Im Hebräer 4, Vers 9 und 10 steht, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Das Leben in der Ruhe Gottes ist allein durch Glauben und Vertrauen möglich. im Schauen auf meine eigene Fähigkeit ist ein Leben in der Ruhe Gottes nicht möglich. Das, was im Wort Gottes mit Ägypten beschrieben wird, könnte man übertragen mit: Es ist eine trügerische Sicherheit für unseren natürlichen alten Menschen. Oder man kann mit dem biblischen Begriff sagen, es ist die Sicherheit für unser Fleisch. Es ist die Sicherheit in dem, was wir selber können. Ägypten ist die Sicherheit im Leben aus eigener Anstrengung. Die scheinbare Sicherheit in den Dingen, die ich mit eigener Anstrengung zu Wege bringen kann. Und das nennt das Wort Gottes Gesetzlichkeit. Und das Gegenteil dazu ist Leben im Vertrauen, Leben aus Glauben. Unser Fleisch möchte gerne die Sicherheit der Gesetzlichkeit. Unser Fleisch möchte gerne, ich habe die Regeln, die habe ich eingehalten, deswegen habe ich Sicherheit. Wenn es nicht in Richtung Weltlichkeit gehen will. Und im Wort Gottes ist dieser Zwiespalt auch beschrieben im Galater im Kapitel 5, Vers 16 bis 19. Lasst uns das mal aufschlagen. Da sagt Paulus: Ich sage aber, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also man kann das verstehen, beim flüchtigen Lesen kommt man vielleicht auf den Gedanken, Geist und Fleisch stehen in einem unentschiedenen Wettkampf, aber ich glaube, gemeint ist, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt, in Klammern, sondern das, was der Heilige Geist will. Weil wenn Heiliger Geist und Fleisch gegenüberstehen, dann wissen wir, wer stärker ist. Und der Satz, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt, beschreibt, glaube ich, nicht, dass wir hilflos diesem Kampf ausgeliefert sind, sondern damit der Heilige Geist in uns stark ist, damit wir nicht das tun, was unser Fleisch will. Also dieser Gegensatz zwischen Vertrauen auf Gott für das verheißene Land und dem Wunsch, zurückzugehen in diese scheinbare Sicherheit Ägyptens, ist der Gegensatz zwischen dem Leben im Geist und dem Leben im Fleisch. Und das ist entgegengesetzt. Es geht in die entgegengesetzte Richtung, ging auch schon damals in die entgegengesetzte Richtung. Verheißenes Land nach vorn, nach Ägypten zurück. Zurück in die Sklaverei. Was war das für eine Freiheit, noch die es da gewesen sein soll? Was war das für eine Ruhe? War es wirklich Ruhe, jeden Morgen aufzustehen und mit Angst zu gucken, werde ich heute meine genügend Ziegeln zustande bringen, um nicht abends mit dem blutigen Rücken wieder ins Bett zu kriechen? War das Ruhe Gottes? Und doch hat es der Teufel geschafft, diese böse Situation dem Volk Israel als Ruhe zu verkaufen. Lasst uns nicht belogen werden vom Teufel. Er versucht uns zu belügen, die Verheißungen sind anstrengend und sind mühsam und immer Wort Gottes lesen und immer beten, das macht doch nur, das strengt doch alles bloß an. Dass die Folge, wenn wir das nicht tun, ist Sklaverei, aus der uns Jesus befreit hat. Und jeder von uns ist befreit worden aus Gebundenheiten, aus der Gebundenheit an die Sünde. Aus der Gebundenheit an den Tod, befreit zum ewigen Leben. Und da möchte ich mal einen Vers lesen, wieder aus dem Hebräerbrief. Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Also ich glaube, es ist angebracht, dass wir an dieser Stelle Ehrfurcht vor Gott haben. Hier steht, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Und ich glaube, das ist eine Botschaft des Heiligen Geistes an uns FCG Zwickau. Lasst uns Ehrfurcht davor haben, dass wir das, was Gott uns verheißen hat in unserem persönlichen Leben und als Gemeinde, als gering und nicht begehrenswert einschätzen. Gott warnt uns davor. Und das ist eine Warnung, die ich auch im Auftrag Gottes weitergeben möchte. Lasst uns diese Warnung aufnehmen, dass der Heilige Geist uns dazu ermahnt, die Verheißungen, die er uns gegeben hat, für unser persönliches Leben und auch als Gemeinde, wir sollen sie nicht geringschätzen, weil darin seine Freude und sein Glück und alle wunderbaren Dinge auch für unser persönliches Leben drin sind. Und wenn wir das nicht begehren würden, würden wir zurückdriften, Stück für Stück, segmentweise in Gebundenheiten, aus die uns der Herr befreit hat, in Sklaverei, aus der er uns herausgerissen hat mit seinem eigenen Blut, mit dem Blut seines Sohnes. Und Glauben heißt, ich bin überzeugt, dass das, was Gott für mich vorbereitet hat, das ist gut, begehrenswert und schön. Wäre dieser Glauben damals im Volk Israel gewesen, sie hätten das Land eingenommen. Und dass dieser Glaube möglich war, ist bewiesen, dass er in Josua und Kaleb gelebt hat. Es war also nicht unmöglich für das Volk Israel, diesen Glauben zu haben, denn Josua und Kaleb haben ihn gehabt. Sie haben die Worte gehört, die Mose gesagt hat, und in ihren Herzen haben sich diese Worte mit Glauben verbunden. Wie es im Hebräer 4, Vers 3 steht, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das ist der Vers 2. Hebräer 4, Vers 2. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Aber wir haben ein Beispiel für Leute im Volk Israel, bei denen es sich mit Glauben verbunden hat. Nämlich Josua und Kaleb. Sie sind ein Beispiel dafür, dass in ihren Herzen sich das Wort Gottes, was Gott durch Mose gesprochen hatte, mit Glauben verbunden hat. Ihr Herz und das Wort wurde durch Glauben zu einer Einheit. Deswegen kamen sie nicht auf die Idee, die Herausforderungen und die Feinde in dem verheißenen Land als Problem zu sehen. In Josua und Kaleb haben berichtet, wir haben diese Feinde wahrgenommen. Aber das sind die Feinde, für die Gott uns versprochen hat, dass wir sie überwinden. Sie wussten, jetzt sind wir in der Situation, wo wir auf die Feinde gestoßen sind, wo Gott schon versprochen hat, dass wir sie überwinden. Das passierte in ihren Herzen, weil sich ihr Herz mit das Wort in ihrem Herzen mit Glauben verbunden hat. Und so entscheidet sich auch für uns, alles Wort Gottes, was wir lesen, erzeugt das in uns Zuversicht, erzeugt das in uns Mut, erzeugt das in uns Glauben zum Vorwärtsgehen, das hängt daran, verbindet sich es in unserem Herzen mit Glauben. Und Glaube ist, ich bin überzeugt, dass das, was Gott für mich vorbereitet hat, gut, begehrenswert und schön ist. Und das Gegenteil ist der Unglaube. Erst Unglaube suggeriert, was Gott vorbereitet hat, ist schlecht, ablehnenswert und unangenehm. Und dieser Unglaube ist im Geist dieser Welt. Dieser Unglaube ist in unserer alten menschlichen Natur und kommt aus dem Satan. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Also Gott ermahnt uns und ermutigt uns auch, dass in uns kein Herz des Unglaubens sei. Ein Herz des Unglaubens, was im tiefsten Gott schlechte Motivationen unterstellt. Das ist der tiefste Kern des Unglaubens gewesen im Volk Israel. Sie haben Gott keine guten Motivationen unterstellt. Im Gegensatz zu Josua und Kaleb, sie vertrauten in das Wesen Gottes. Deswegen haben sie dem Wort geglaubt. Unglaube stellt menschliche Erfahrung höher als das Wort Gottes. Unglaube stellt das Leben in unserer Umgebung, in unserer Welt, als stärkere Realität dar als das Wort Gottes. Glaube stellt das Wort Gottes als stärkere Realität dar, als unser menschliches Leben und wo wir so drin sind. Wir sind in einer Welt die ist einfach ungläubig. Und alles, was wir einordnen, worin wir leben, ist Unglauben. Alles, der Geist, in dem wir leben, unter dem wir leben, oder der die Luft beherrscht, die wir atmen, ist ein Geist des Unglaubens, der Gott keine guten Motivationen unterstellt. Der es so dreht, dass es sich nicht lohnen würde, für den Herrn zu stehen. Der Geist dieser Welt spricht auf eine ganz vielfältige Art und Weise, es lohnt sich nicht, dem Herrn nachzufolgen, das macht dir nur Stress. Aber wenn wir ehrlich sind, wer in dieser Welt, besonders in unserem Land, lebt in einem tatsächlichen Frieden? Wer lebt in einem tatsächlichen Frieden? Mir ist zum Beispiel der Evangelist Peter Franz echt ein Vorbild an der Stelle. Er geht in Auseinandersetzungen mit dem Islam und hat dafür Morddrohungen erhalten und lebt in Gottes Frieden. Das ist ein Zeugnis von jemandem, der im Glauben lebt, unter Lebensgefahr. Und es, wenn man ihn wahrnimmt, man hat nicht den Eindruck, als dass das für ihn präsent ist, dass er unter dieser Bedrohung steht, sondern sagt, für den Herrn, das ist meine Freude, das ist meine Befriedigung, das ist meine Lust. Und das ist ein Mann, den wir kennen, der in dieser Ruhe lebt. Und das, was unsere Welt lebt und als scheinbare Ruhe darstellt, ist doch der pure Stress. Das ist doch das Getriebenwerden zum Burnout. Das ist doch dieses Angetriebensein, nie genug gemacht zu haben. Und das ist das Gegenteil von der Ruhe Gottes. Und dennoch versucht uns der Teufel einzuflüstern, dass fleißig sein im Wort Gottes, fleißig sein im Gebet, fleißig sein, die geistlichen Kämpfe zu kämpfen, das ist Stress und das alles sein zu lassen, das ist Ruhe. Wie absurd ist das? Das ist genauso absurd, wie das Volk Israel in die scheinbare Ruhe Ägyptens zurück wollte, wo bezeugt ist, dass sie dort geschlagen wurden, getrieben wurden, als Sklaven versklavt ein unwürdiges Leben gelebt haben. Wie verlogen ist das? Und doch passiert es hin und wieder, dass wir diesen Lügen geglaubt haben. Ich möchte euch mal mitnehmen zum Psalm 16. Es ist für mich eine starke Hilfe gewesen, Glauben zu haben für Gottes Verheißungen in meinem Leben. Und es ist es bis heute noch. Weil das Wort Gottes in uns Glauben erzeugt. Das ist, auf dieser Basis bewegen wir uns. All dieser Glauben, der hier gemeint ist, wird für uns durch das Wort Gottes in unserem Herzen erzeugt, indem wir Gottes Wort lieben, es wie umarmen, es gerne haben und immer wieder sagen, dein Wort ist mein Leben, dein Wort ist mein lebendiges Wasser, in deinem Wort habe ich Erfüllung. Psalm 16, ab Vers 1, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Nimm das Wort und sage, Herr, du hast für mich, für mein Leben eine Berufung und eine Bestimmung. Und ich lege fest, ja, mein Erbteil gefällt mir. Das müssen wir immer wieder dieser Versuchung in diesem dumpfen, bedrückenden Unglaubenssystem, in dem wir leben, das, was auf uns kommen will und unseren Glauben runterdämpfen will, müssen wir immer wieder Gottes Wort entgegenhalten. Und eins dieser Worte ist, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Das ist das Bekenntnis eines Glaubenden. Und dieses Wort erzeugt auch in uns die Freude auf das Verheißene. Dieses Wort erzeugt in uns den Glauben für die Berufungen und Bestimmungen, die wir persönlich haben. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Und der Teufel will uns einreden, was sollst du noch im Erbteil suchen? Sieh zu, dass du irgendwie rundkommst. Das ist so schon stressig genug. Musst du auch noch im Erbteil suchen, noch eins mehr, noch was mehr dazu. Das sind die Lügen des Teufels. Und Gottes Wort sagt, ja, mein Erbteil gefällt mir. Das ist ein Bekenntnis, was in uns Glauben erzeugt. All dieser Glauben, von dem hier die Rede ist, wird erzeugt durch Gottes Wort, wenn es in uns wohnt. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Und das ist der Glaube, der auch in Josua und Kaleb gewohnt hat. Das ist das Land, was wir versprochen bekommen haben. Und das gefällt uns. Und deswegen wollen wir das haben. Das ist der Glaube, der uns in die Ruhe Gottes bringt, dass wir sagen, Herr, das, was du für mein Leben bestimmt hast, auch wenn ich jetzt das nicht im Überblick habe, aber es gefällt mir, weil es von dir kommt. Und weil du derjenige bist, von dem nur Gutes kommt. Wir müssen diesem Unglauben, dieser Unterstellung von schlechten Absichten, die der Teufel Gott gegenüber permanent macht, müssen wir rigoros widerstehen. Der Teufel will in unser Herz Misstrauen gegenüber Gott sehen und wir müssen ihm widerstehen mit dem Wort Gottes, so wie es Jesus auch gemacht hat, dass er mit dem Wort Gottes widerstanden hat. Und all diese dumpfe Bedrückung, dieser graue, nicht greifbare Feind, gegen den wir hier kämpfen, muss konfrontiert werden mit dem Wort Gottes, was zum Beispiel sagt, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher, du bist es, der mein Los festlegt, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Das Land, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat, ist ein liebliches Land. Lieblich heißt einfach, es ist alles da, es fehlt an nichts. Es ist alle Versorgung da. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Das mag auf dem Bereich des menschlichen Sichtbaren Kampf bedeuten, aber im Bereich des Geistlichen, im Bereich unseres Herzens ist es ein Land von Frieden und von Erfüllung und von Genuss. Nochmal wieder zurück zum Hebräer 3. Nächster Abschnitt. Vers 13 bis 15. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung und so weiter. Also ich möchte jetzt den Bereich Herzenshärte beleuchten. Wir sind aufgefordert, dass wir unser Herzen nicht verhärten und auch nicht verhärten lassen durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Und ich glaube, das, was für uns eine Gefahr ist, was Herzenshärte betrifft, ist nicht so sehr die Herzenshärte in Form von Aggressivität, von menschlicher Härte, von Zorn und von Unnahbarkeit, sondern die Herzenshärte in deren Gefahr oder die Gefahr von Herzenshärte, in der wir mehr stehen, ist, dass wir unempfindsam sind, unempfindlich, gleichgültig gegenüber dem Wort Gottes, in einer Art und Weise abgestumpft. Daraus folgt auch Gleichgültigkeit, daraus folgt Passivität. Und daraus folgt Hoffnungslosigkeit. Das ist die Art von Herzenshärtigkeit, die mehr eine Gefahr für uns ist, als die Art von Herzenshärtigkeit, dass wir dem Herrn ins Angesicht widerstehen würden. Ich glaube, das trifft auf keinen von uns zu, dass er dem Herrn ins Angesicht widersteht. Aber Herzenshärtigkeit und Unglaube ist ein Paar. Sind sehr verwandt. Und wir sind eher in der Gefahr, dass unser Herz unempfindlich ist für das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes lesen, verbindet sich bei uns manchmal eher nicht mit Glauben. Das ist eher die Gefahr, in der wir stehen. Unser Herz wird verhärtet durch Betrug der Sünde. Das ist erstmal eine ganz wesentliche Ursache für ein Herz, was für die Dinge Gottes unempfindlich geworden ist. Es ist ein Leben in Sünde. Wenn du lange, lange Zeit keine Berührung, keine Begegnung mit Gott hattest, dann ist es wichtig, dass du sagst, Herr, lass mich erkennen, wo in meinem Leben Sünde ist, weil Sünde macht unser Herz ein Leben in fortgesetzter Sünde, in Dingen, die dem Herrn nicht gefallen. Und das bewusst und über einen längeren Zeitraum macht unser Herz unempfänglich für die schönen Dinge aus Gottes Wort, macht unser Herz unempfänglich für die Gegenwart Gottes. Das ist der erste Bereich. Und das zweite ist, dass dieser Geist dieser Welt in uns etwas erzeugen könnte, das so ist, wie ich bin nicht interessiert an Gottes Wort. Ich habe dafür keine Zuversicht. Ich kann darin nichts Begehrenswertes sehen. Diese Abstumpfung, dieses uns gleichgültig machen wollen, das ist das, was eher für uns zutrifft, wo unsere Herzen hart werden können. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Passivität ist eine Form von Hartherzigkeit, weil Hartherzigkeit unempfänglich ist für die Zuversicht, für Glauben, für das, was Gott voranbringen möchte. Im Hebräer 3, Vers 15, da steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, und im Vers 19 steht, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also auch im Wort Gottes wird Herzenshärte und Unglauben in Zusammenhang gebracht. Also ich möchte an diesem Abschnitt festhalten, dass Passivität und Ruhe Gottes zwei völlig entgegengesetzte Dinge sind. Weil Passivität führt zu Lähmung, führt zu Unglauben oder ist eine Form des Unglaubens und ist auch eine Form der Herzenshärte. Und das würde uns abhalten, die Verheißungen Gottes in unserem Leben zu erleben. Passivität in Bezug auf die Dinge von Gottes Reich erzeugt, dass wir nicht das verheißene Land einnehmen können für unser persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde. Passivität ist die Ruhe der Sklaverei, habe ich mir aufgeschrieben. Wir kommen durch geistliche Kämpfe in die Ruhe Gottes und durch Passivität kommen wir in die Ruhe von Sklaverei. Der Geist dieser Welt nimmt über uns Herrschaft, wenn wir gegenüber den Dingen des Reiches Gottes passiv sind. Sind wir aber voller Verlangen, voller Eifer für die Dinge des Reiches Gottes, führt uns das in die Ruhe Gottes, so wie es im Hebräerbrief steht. Lasst uns nun eifrig sein, in die Ruhe Gottes einzugehen. Passivität ist auch kein Frieden, sondern ein Ausreißen vor der Ruhe Gottes. Es kommt aus unserer menschlichen Natur, die Dinge Gottes nicht will. Passivität ist ein Ausreißen vor dem echten Frieden Gottes. Ein Flüchten in einen Zustand von einer Scheinruhe, die entgegengesetzt der Ruhe Gottes ist. Und ein Leben in Gottes Wegen ist kein Leben im Stress, sondern ein Leben im Glauben, im Vertrauen. Leben im Glauben bedeutet nicht ein Leben in Realitätsferne, sondern Leben im Glauben ist ein Leben in der Realität von Gottes Wort. Wir können uns selber testen, was uns in unserem Alltag, was unsere emotionale Reaktion auf Herausforderungen bestimmt. Ist es Glaube, der von Gottes Wort genährt ist, oder ist es unsere eigene menschliche Einschätzung? Ist es Glaube, der aus Gottes Wort kommt, oder ist es unsere eigene menschliche Einschätzung, wie wir auf Herausforderungen in unserem Alltag reagieren? Glaube aus Gottes Wort, Glaube, der aus Gottes Wort geboren ist, ist vom Baum des Lebens, entschuldigt bitte. Glaube, der aus Gottes Wort kommt, der ruht im Vertrauen auf den Herrn. Und der kommt zur Ruhe von den eigenen menschlichen Werken, die aus eigener Anstrengung geboren sind. Wenn ich dem Herrn vertraue, bin ich frei davon, durch meine eigene Kraft und Anstrengung die Dinge Gottes machen zu wollen. Ich beziehe mich da auf die Predigt von Axel, die Gegenüberstellung Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis. Baum des Lebens heißt, ich ruhe im Vertrauen auf Gottes Wort. Es ist die Ruhe Gottes, die im Vertrauen auf sein Wort ruht. Und ein Pflichtchristentum, was gehetzt und gejagt ist, alle Dinge so zu tun, dass Gott mir keinen Vorwurf machen kann, entspricht dem Baum der Erkenntnis. Also was bestimmt meine spontane Reaktion im Alltag? Ist es Glauben, der auf Gottes Wort gegründet ist, oder ist es meine eigene menschliche Einschätzung? Daran können wir uns selbst testen, wie stark wir im Glauben leben und wie stark wir da noch zunehmen sollen. Lasst uns mal Jesus anschauen. Lebte Jesus in der Ruhe Gottes? In der Kindergruppe hätte ich jetzt was gehört. Ja, ne? Jesus lebte in der Ruhe Gottes. Eindeutig ja. Und war Jesus passiv? Nein, eindeutig nein. Und ich glaube, am Leben von Jesus können wir sehen, was es bedeutet, aktiv in der Ruhe Gottes zu leben. Jesus ist in die Ruhe Gottes eingegangen. Er hat gesagt, ich kann nichts tun, als das, was ich den Vater tun sehe. Das ist ein gewaltiges Leben im Vertrauen auf seinen Vater. Er hat darauf vertraut, dass sein Vater zur rechten Zeit die richtigen Dinge tut und er die Werke des Vaters tut. Also Jesus tat jede Menge Werke und er brachte dabei Frucht. Und da Jesus in der Ruhe Gottes lebte, können wir davon ausgehen, wenn wir in der Ruhe Gottes leben, das heißt, wir leben in einem Vertrauen, was auf Gottes Wort gegründet ist, dann bringt unser Leben Frucht. Und das sollen wir auch tun. Jesus möchte, dass unser Leben Frucht bringt. In die Ruhe Gottes eingehen heißt, in der richtigen Art und Weise aktiv zu sein. In seinem Frieden, im Glauben, im Vertrauen, in Kraft und in Fruchtbarkeit für Jesus. Das ist Leben in der Ruhe Gottes. Im Gegensatz zu dem gestresst und gehetzt durch die Kante jagen, sei es auf frommen Bereich, sei es, dass wir uns von unserem weltlichen Alltag gefangen nehmen lassen und gar nicht merken, wie wir getrieben sind. All das bringt keine Frucht hervor, sondern das Leben in der Ruhe Gottes bringt die Früchte Gottes hervor. Lass uns mal Johannes 15, Vers 5 aufschlagen. Johannes Evangelium 15, Vers 5. Da steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Woran wachsen die Weinbeeren? Am Weinstock oder an den Reben? An den Reben. Das heißt, die Frucht, die Jesus bringen möchte, möchte er durch dich bringen. Du bist die Rebe, wo die Weinbeere dran wächst. Und zwar die Weinbeere, die Jesus wachsen lassen möchte. Also wir sind bestimmt, fruchtbar zu sein für Jesus. Er möchte seine Frucht durch dich bringen. Und die Früchte, die Jesus durch uns bringen möchte, entsprechen den Verheißungen und den Berufungen, die er auf unser Leben gegeben hat. Und Jesus möchte Frucht bringen. Und er ist so demütig, dass er sagt, ich bringe die Frucht durch dich. Ich möchte Frucht bringen und ich nehme dich als meine Rebe, wo meine Frucht dran wächst. Ich lasse die Frucht nicht an mir, dem Weinstockstamm wachsen, sondern an dir, der Rebe, wenn du natürlich an mir bist und ich in dir bin. Können wir so ahnen, was für eine hohe Berufung wir haben? Jesus möchte durch dich persönlich und durch uns hier in Zwickau oder auch durch dich an deinem Ort Frucht bringen, seine Frucht. Und was wir dafür brauchen, ist den Glauben, den Josua und Kaleb hatten, dass wir dem Wort des Herrn vertrauen, dass wir sagen, Herr, dein Wort ist für mich wahr. Dein Wort ist für mich mein Leben. In deinem Wort glaube ich, dass ich Leben finde. Wenn dieser Glauben in uns ist, dann lieben und schätzen wir das Wort Gottes. Es nimmt in uns Wohnung und es bringt Frucht von ganz allein, weil Jesus selbst auch sein Wort ist. Ich möchte uns einfach, das hatte ich auch auf dem Herzen, auch für uns als Gemeinde, in Bezug auf was Gott uns hier anvertraut hat, dass hier an diesem Ort er durch uns Frucht bringen möchte, in Form von einem Glaubenszentrum, was er uns anvertraut hat, in Form von vielen Seminaren, Diensten, die durch uns geschehen. Er möchte durch dich Frucht bringen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir mit unserem eigenen persönlichen Leben in seiner Ruhe leben. Das heißt, wir leben im Vertrauen auf sein Wort. Wir leben im Vertrauen auf seine Verheißung und wir handeln nicht aus unserem eigenen menschlichen Antrieb, sondern aus dem Antrieb, der von ihm auskommt. Wir haben ein verheißenes Land und ich glaube, wir sollten nicht zu schnell darüber gehen und wahrnehmen, dass wir auch in der Gefahr sind, wie das Volk Israel, das verheißene Land gering zu schätzen. Das ist einfach das, worauf der Heilige Geist, glaube ich, Wert legt. Zum einen ist es eine Warnung, zum anderen ist es auch eine gewaltige Ermutigung, dass wir das, was Gott für dich persönlich und für uns als Gemeinde, als Verheißung gegeben hat, wir sollen es wertschätzen, wir sollen uns darauf freuen. Das Wort Gottes soll sich in unserem Herzen mit Glauben verbinden. Mit Glauben daran, dass er durch uns wirkt. Im Wort Gottes steht im Hebräer 4, nochmal als Wiederholung, denn auch uns, ab Vers 2, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Indem wir dem Wort unseres Herrn vertrauen, gehen wir in die Ruhe ein. Und ich meine damit mehr, als dass wir sagen, Herr, du hast verheißen, dass wir durch Glauben geheilt werden. Es kann die Gefahr bestehen, dass wir Glauben zu einer Technik machen. Herr, du hast verheißen und ich glaube. Ich glaube deinem Wort. Und unser Glaube ist losgelöst von einer Herzensbeziehung mit ihm, der das Wort gegeben hat. Sowas kann passieren. Glaube soll keine Technik sein, die wir anwenden, um ein Ziel zu erreichen. Wir können Glauben nicht als einen Hebel benutzen, der an unserer Hand ist, um Gott zu etwas zu bewegen. Versteht ihr? Das ist eine falsche Art von Glauben. Aber Gott möchte, dass wir uns hineinnehmen lassen in seinen Weg, in sein Herz, in die Wege, die er vorbereitet hat. Glauben ist, ich werde eins mit seinem Wort. Glaube ist, ich werde eins mit seinen Absichten. Glaube ist, ich halte sein Herz, seine Absichten für wunderbar, für gut. Ich weiß und bin innerlich überführt, dass all das, was er tut und was er sagt, gut ist. Ich lese sein Wort und sage, Herr, ich vertraue deinem Wort. Ich vertraue, dass du so bist, wie dein Wort sagt. Das ist Glauben. Glauben, den wir uns vorstellen, als ist es ein Hebel in unserer Hand, durch den wir Gott zu etwas bewegen wollen oder könnten, was wir wollen, ist weiter nichts als eine weitere Form von Religiosität. Aber Glaube, der tief in dem Vertrauen auf Gott ruht, der darin gegründet und gefestigt ist, dass die Absichten Gottes gut sind, der ist der Glaube, der Gott gefällt. Das ist der Glaube, der uns in die Ruhe Gottes führt, durch den unser Leben fruchtbar ist und durch den Gott Wunder wirkt. Wir gehen in die Ruhe Gottes ein als die, die geglaubt haben. Wir hatten das letzte Woche ja auch schon mal, dass wir dem Wort unseres Herrn vertrauen. Ich fange an, das gebe ich zu, das Wort Gottes wieder neu zu lesen. Und ich bin selber zur Zeit, werde ich davon überführt, wie viel bei mir eine Wahrnehmung von Gottes Wort war, dass ich das zur Kenntnis genommen habe. Ich habe Gottes Wort vielfach zur Kenntnis genommen. Und ich beginne wieder neu zu sagen, dem Wort zu glauben, dass es tatsächlich so ist, wie es geschrieben steht, dass Gott tatsächlich so ist, wie er sich offenbart in seinem Wort. Und ich merke, dass ich da noch viel, viel zunehmen soll von Gott aus. Da ist noch viel, viel, was da noch geschehen soll. Unglaube kommt aus Misstrauen in die guten Absichten Gottes und Glauben kommt aus Vertrauen in die guten Absichten Gottes. Unglaube kommt aus Misstrauen in die Absichten Gottes, stellt sie als schlecht dar. Glaube kommt aus Vertrauen, dass die Absichten Gottes gut sind. Und Glaube und Vertrauen kommt aus dem Wort Gottes. Kommt aus dem verkündigten Wort Gottes. Axel hat da zu unserem letzten Leitertreffen eine ganz starke Lehre gehalten. Auch das alles mit eingeflossen in diese Predigt heute. Das ist viele Einflüsse, die auch nicht ich selber mitbekommen habe. Ich habe einfach auch Sachen mit aufgenommen, die Gott durch andere Geschwister offenbart hat. Unser Glaube kommt aus dem gehörten Wort Gottes. Zum einen, dass es verkündigt wird hier oder in unseren Hausgruppen, in unseren Jobsgruppen. Zum anderen auch, dass wir es uns selbst laut vorlesen. Der Glaube für dich persönlich kommt aus dem Wort Gottes, was du dir selbst vorliest. Also macht nicht den Fehler und setz dich hin, früh im Halbdunkel mit halboffenen Augen und versuch zu lesen, ohne deinen Mund zu bewegen. Wenn irgendwie möglich, ich meine, es gibt sicherlich Situationen, wo das schwierig ist, aber wenn irgendwie möglich, such dir einen Fleck, wo du das Wort Gottes zumindest mit Zimmerlautstärke dir selbst vorlesen kannst. Und manchmal macht das. dass du es mal richtig laut proklamierst für dein eigenes Leben. Einfach das Wort Gottes lesen. Nicht so viel drüber nachsinnen, habe ich jetzt auch alles mit meinem Verstand durchdrungen, was ich hier lese. Nicht so viel darauf Wert legen, sondern lese das Wort Gottes und sag, das muss mein Geist hören, das müssen meine Ohren hören. Dafür hat uns unser Gott Ohren gegeben. Gott hat uns Ohren gegeben, dass wir hören, wie Jünger hören, ist in einer anderen Schriftstelle geschrieben. Also, wenn Gottes Wort sagt, dass Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes kommt, gilt das für alle, deren Gehör intakt ist, dass das Gehör der Eingang ist zum Herzen, wo Glauben angesiedelt wird aus Gottes Wort. Nicht die gedankliche Vorstellung, nicht das stille Lesen, sondern laut lesen und hören. Das ist der von Gott vorbereitete Weg, wie Gottes Wort in unser Herz kommt und Glauben erzeugt. Und weil Gottes Wort in uns ein tiefes, tiefes Vertrauen zu unserem wunderbaren Gott erzeugt, deswegen hasst der Satan Gottes Wort. Deswegen ist es jedes Mal eine Überwindung. Deswegen müssen wir einen geistlichen Kampf führen, dass wir Gottes Wort in uns aufnehmen. Gottes Wort beständig in dich aufzunehmen, bedeutet geistlichen Kampf. Jedenfalls bedeutet es das für mich von Zeit zu Zeit. Es gibt Zeiten, da bedeutet es das nicht. Und dann gibt es Zeiten, wo ich sage, jetzt bin ich einfach stur wie ein Ochse und setze mich hin und lese jetzt was. Punkt. Meine Gedanken sind sonst wo. Das Gefühl sagt, lieber Zeitung lesen. Oder es gibt jetzt dies und jenes zu tun. Ich müsste eigentlich das noch. Und hier unten in der Fabrik und in der Halle gibt's auch zu tun. Und manchmal, von Zeit zu Zeit, ist es für mich dran, dass ich mich hinsetze und stur wie ein Ochse bin und sage, und jetzt lese ich Gottes Wort. Und wenn das eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ist, ich lese jetzt einfach Gottes Wort laut. Und dann ist es manchmal zweitens, was du liest. Einfach die Tatsache in die Welt setzen, ich lese Gottes Wort. Ich gründe mich in Gottes Wort. Ich proklamiere Gottes Wort. Das bringt dem Satan zur Flucht, weil der Satan hasst das Wort Gottes, weil es in uns Glauben und Vertrauen zu unserem Gott und Papa erzeugt. Und weil er weiß, dass wenn in uns Glauben und Vertrauen zu unserem Herrn ist, dann ist die Macht Gottes durch unser Leben stark. Dann bringt unser Leben Frucht für das Reich Gottes. All das hasst der Satan. Deswegen ist der Widerstand, den wir zu überwinden haben, Gottes Wort zu lesen, ist kein Wunder, weil es ein geistlicher Krieg ist, den wir damit führen. Und lasst uns fröhlich sein, diesen Krieg beständig zu führen, zu sagen, Herr, dein Wort ist mein Leben, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dein Wort erzeugt in mir Glauben. Also es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen dem Leben mit Gottes Wort und dem Eingehen können in die Ruhe Gottes. Denn wenn in uns kein Glauben ist, der aus Gottes Wort geboren wird, können wir auch nicht in der Ruhe Gottes leben. Aber wenn in uns Gottes Wort ist und der Glaube, der daraus entstanden ist, dann können wir unser Leben entgegen dem Trend in dieser Welt in Gottes Ruhe führen. Der Trend dieser Welt malt uns vor Augen, was wir alles noch für Aktionen machen müssen, damit wir endlich zur Ruhe kommen. Versteht ihr, was das für ein Widerspruch ist? Und es ist ab wie selbstverständlich, was wir alles tun müssen, damit wir endlich mal Ruhe haben können. Aber die echte Ruhe, der echte Frieden kommt aus Gottes Wort. Hebräer 10, Vers 35 bis 11, Vers 3. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Seht ihr, was hier steht? Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Also wie eine Beute. Das, was Gott in deinem Leben dir verheißen hat, das soll die Beute sein, die du davonträgst und die du mitnimmst, wenn du vorm Herrn stehst. Und wenn ich vorm Herrn stehe, das sollen wir in der Hand haben, als Beute aus unserem Leben, dass die Verheißungen Gottes in unserem Leben in Existenz gekommen sind. Und das haben wir, dafür haben wir Zuversicht und Ausharren nötig. Und im Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und dieser Glaube, der uns überführt von den Dingen, die man nicht sieht, kommt aus dem Wort Gottes. Und das Hineinkommen in das verheißene Land in die versprochene Ruhe Gottes für unser Leben kommt durch Glauben, der aus Gottes Wort kommt. Als wir vorhin draußen zusammen waren zum Beten, da hatte der Matthias gebetet, ja Jesus, und wir wollen nicht sein wie das Volk Israel, das in der Wüste Kreise läuft, sondern wir wollen das verheißene Land einnehmen, was du uns gegeben hast. Ich fand das lieb von Gott, dass der Heilige Geist dieses Gebet gegeben hat, weil das eine Bestätigung war, dass Gott diese Worte heute zu uns sprechen möchte. Wir sind nicht dazu bestimmt, wie das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste zu gehen, sondern das verheißene Land zu bekommen. Wisst ihr, es war nicht Gottes ursprünglicher Plan, dass diese erste Generation in der Wüste umkommen zu lassen, sondern Gottes ursprünglicher Plan war, das Volk in das Land der Verheißung zu führen. Und es war ein wunderbarer Plan und Gott hatte für das Volk nur das Beste vor. Er hat versprochen, ein Land von Milch und Honig. Gottes Absichten waren in keiner Weise darauf gerichtet, dem Volk all diesen Tod, diese Zerstörung, diese Hoffnungslosigkeit erleben zu lassen, die sie erlebt haben während der 40 Jahre, nachdem sie nicht ins verheißene Land eingegangen sind. Gottes Plan war, sie seine Wunder auf dem Weg sehen zu lassen und sie dann in das Land zu führen, was er ihnen versprochen hat. Und das ist das, was Gottes Absichten ist. Das ist sein Herz. All das, was sie dann erlitten und erlebt haben, dieser ganze Tod, dieser ganze Verfall, diese ganze Zerstörung, war nicht in Gottes ursprünglichen Plan. Dennoch haben sie das Land empfangen. Aber im Hebräerbrief steht, dass das nicht die eigentliche Ruhe war, wohin sie Josua geführt hatte. Versteht ihr? Im Hebräer 4, da steht, weil es nun dabei bleibt, Vers 6, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Wir können hier sehen, dass die Ruhe Gottes sich nicht auf das physische Einnehmen von dem verheißenen Land beschränkt, sondern ein Leben im Vertrauen auf den Herrn. Die Ruhe Gottes für das Volk Israel war ein Leben im Vertrauen auf den Herrn. Das bloße Erreichen des verheißenen Landes 40 Jahre später war nicht das Ziel, was Gott mit dem Volk verfolgte. Damit war das Ziel nicht erreicht, in die Ruhe Gottes einzugehen. Die Ruhe Gottes geht tiefer und weit darüber hinaus. Es wäre das gewesen, das, was die Haltung, die Josua und Kaleb hatten, die gesagt haben, die Verheißungen des Herrn sind gut und deswegen vertrauen wir ihm, deswegen gehen wir hinein. Ein Leben im Vertrauen, im Getragensein vom Vertrauen auf dem Herrn, das ist das Leben in der Ruhe Gottes und die Früchte, die daraus entstehen. Also das alleinige Erreichen von Israel 40 Jahre später vom verheißenen Land, das war noch nicht das Eingehen in die Ruhe Gottes, sondern in Gottes Wort steht, wir gehen in die Ruhe Gottes ein, als die, die geglaubt haben, die im Vertrauen des Herrn gelebt haben, die im Vertrauen auf sein Wort gelebt haben. Wie im Hebräer 4, Vers 2 steht, das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es sich bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Wenn das wahr ist, ist auch das Gegenteil wahr. Das gehörte Wort Gottes nützt uns etwas, wenn es sich in unserem Leben mit Glauben verbindet. Und ich habe noch eine Aussage in ähnlicher Richtung auf dem Herzen, die auch mit dem Wort zusammenhängt, was wir als oft schon als Gemeinde gesagt bekommen haben vom Heiligen Geist. Ihr erinnert euch sicherlich, dass Gott sagt, tut nun Buße, kehrt um zu eurer ersten Liebe zum Herrn. Und das Leben in der ersten Liebe ist ähnlich wie das Leben im Glauben, ist ähnlich wie das Leben in der Ruhe Gottes. Und zwar gibt es ein Wort im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Da möchte ich zwei verschiedene Verse aneinander hängen. Kapitel 12, Vers 31b und dann Kapitel 13, Vers 13. Da steht, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Da bezieht sich Paulus darauf, dass eines Tages Sprachenrede, Wunderwirkungen, all die Gaben des Heiligen Geistes werden aufhören, wirksam zu sein. Und er sagt, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dann Kapitel 13, Vers 13, nun aber bleibt, und jetzt möchte ich mal von jemandem hören, hab ich euch die Bibelstelle schon gesagt, ihr könnt mitlesen, Mist, habe ich mir ein Eigentor geschossen. Ich hatte nämlich in meinen Gedanken, nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Und im Wort Gottes steht, und ich hatte das schon hingeschrieben, und ich dachte, wisst mal noch, gucken, ob das in der Reihenfolge steht. Und da steht, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Da dachte ich, ups, woher habe ich denn dann die Reihenfolge Glaube, Liebe, Hoffnung? Habe ich alle Bibeln durchgeguckt, die ich zu Hause zur Verfügung hatte. Die da wären Elberfelder, NGÜ, Schlachter 2000, Hoffnung für alle, Slowoschizny und New International und nicht zuletzt die Lutherbibel. Und in allen steht es in exakt dieser Reihenfolge. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und das hat was zu sagen. Ohne Glaube keine Hoffnung. Ohne Hoffnung keine Liebe. Das bezieht sich auf unser Leben miteinander und es bezieht sich aber zuallererst auf unser Leben mit dem Herrn. Ohne Glaube keine Hoffnung. Ohne Hoffnung keine Liebe zu unserem Herrn. Und wenn uns der Heilige Geist ermahnt, dass wir umkehren sollen zu der ersten Liebe zu unserem Herrn Jesus, heißt das, ich kehre um zu Glauben, Vertrauen in sein Wort. Daraus kommt in mein Leben eine Hoffnung, eine Freude auf das Verheißene. Kommt in mir eine Freude auf das, was Gott mir versprochen hat. Und aus dieser Freude kommt eine Liebe zum Herrn, die einfach in einer Art und Weise gewurzelt und gegründet ist, das nicht mehr abhängig ist von unserem täglichen Alltagsbefinden. Das größte oder die größte aber von diesen ist die Liebe. Also all das zielt dahin, unseren Herrn zu lieben. All das Leben aus Glauben, all das Leben in seinen Verheißungen, all das Leben in seiner Ruhe, der Gipfel daran ist, dass wir unseren Herrn lieben. Dahin führt das alles. Es bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das baut aufeinander auf. Glaube, der in Gottes Wort verwurzelt ist, erzeugt in meinem Leben Zuversicht und Hoffnung. Und aus dieser Zuversicht und Hoffnung heraus liebe ich den Herrn. Und das ist ein Teil vom Umkehren zur ersten Liebe unserem Herrn gegenüber. Ich glaube, dass es Gott gefällt, wenn wir darauf reagieren und sagen, Herr, ich möchte, dass ich in meinem Leben gegründet bin durch Glauben an dein Wort. Und ich möchte in deine Ruhe eingehen. Ich möchte umkehren von meiner eigenen menschlichen Betriebsamkeit hin zu der Ruhe, die dein Wort verheißt. Und ich möchte diese Ruhe mit Eifer suchen. Ich glaube, dass uns dieser Vergleich mit dem Volk Israel vielleicht besser verdeutlichen kann, auf welchem Weg wir in die Ruhe Gottes eingehen. Dass wir eben nicht durch Passivität in die Ruhe Gottes eingehen, sondern durch Passivität in die Sklaverei kommen, sondern indem wir den geistlichen Kampf kämpfen gegen all die Feinde, die unseren Glauben rauben wollen. Und dadurch gehen wir in die Ruhe Gottes ein als die, die geglaubt haben, die mit Gottes Wort sich verbunden haben, in deren Herzen sich das Wort Gottes mit Glauben verbunden hat. Auf diese Weise leben wir tatsächlich in der Ruhe Gottes und all das, was die Menschen dieser Welt in Angst und Panik und Stress und Druck versetzt, wird uns nicht in Angst, Panik, Stress und Druck versetzen, sondern wir werden Kraft haben, die Werke Gottes zu tun, so wie Jesus Kraft hatte, die Werke Gottes zu tun und war nicht angetrieben von allen möglichen Dingen, von den Erwartungen der Menschen an ihn und was es sonst noch sein könnte. Ich glaube, dass es für uns als Gemeinde bedeutend ist, dass wir Zuversicht und Glauben haben für das, was Gott uns anvertraut hat. Es ist für uns so bedeutend, wie es für das Volk Israel war, in das verheißene Land einzugehen oder nicht. So bedeutend ist es für uns, ob wir uns freuen auf das, was uns Gott verheißen hat, ob du dich persönlich freust in deinem Leben auf die Verheißungen Gottes und dass wir das auch als Gemeinde tun oder nicht. Und wie es im Hebräerbrief steht, wir werden in die Ruhe Gottes als die eingehen, die geglaubt haben. Ich bin da guter Zuversicht. Das Wort Gottes wird uns ermutigen und in uns Freude und Zuversicht und neue Hoffnung erzeugen. So wie es im 1. Korinther 13 steht, Glaube, Hoffnung und Liebe. Hoffnung, die kommt aus Glauben, aus Vertrauen auf den Herrn. Und aus der Hoffnung kommt Freude und Liebe. Das ist die gleiche Freude, die Jesus hatte. Wo von ihm wird im Hebräer 12 geschrieben, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen, ich lese das nochmal vor als letzten Vers, letzten Text aus Gottes Wort, Hebräer 12, ab Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also, in Jesus lebte Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir können das daran sehen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Wenn in ihm die Freude auf das, was vor ihm liegt, so stark war, dass sie ihn motiviert hat, all das auszuhalten, was er ausgehalten hat, dann muss diese Freude aus einem Glauben geboren sein, der göttlich ist. Dann muss diese Freude aus einer unerschütterlichen Zuversicht gekommen sein. Und dann muss diese Freude aus der Gewissheit gekommen sein, dass das, was Gott ihm versprochen hat, er ihm auch gibt. All das hatte Jesus noch nicht gesehen. All die Verheißungen Gottes, dass Gott seine Feinde Jesus zu Füßen legen wird, dass durch ihn Satan gerichtet wird, all das war noch nicht geschehen und Jesus war in dem Vertrauen auf die Verheißungen Gottes für ihn selbst so fest gegründet, dass es in ihm Freude erzeugt hat auf das, was kommt, und diese Freude hat ihn fähig gemacht, das auszuhalten, wodurch er gehen musste. Und das ist ein Leben in der Ruhe Gottes, ein Leben im Glauben, ein Leben in der Zuversicht, dass wir das Verheißene bekommen. So ist Jesus unser Vorbild. Ja, Vater, wir kommen zu dir und wir beten darum, dass du die Gnade gibst, dass dein Wort in uns Zuversicht, Hoffnung und Freude auf jede Verheißung von unserem Leben legt. Auf Freude schafft, auf jede Verheißung, die du uns gegeben hast. Ich denke, wir halten mal die Augen geschlossen und ich sage mal an, eine Sache, die ich auf dem Herzen habe, euch die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Wenn jemand sagt, okay, ich habe entdeckt, in meinem Leben ist Stumpfheit und Passivität dem Wort Gottes und den Verheißungen Gottes gegenüber entstanden. Ich merke beim Zuhören, das Wort Gottes versetzt mich nicht mehr in Aufregung oder in helle Vorfreude oder in Zuversicht oder in Trost. Das Wort Gottes ist für mich irgendwie bedeutungslos geworden. Ich merke, dass ich da stumpf geworden bin. Wer es auf dem Herzen hat, auf diese Sache zu reagieren vor dem Herrn, ich möchte mal sagen, alle haben ihre Augen zu, ich auch, und hebt mal eure Hand und sagt, signalisiert dem Herrn, ich sage, ja, ich mache mich jetzt damit eins, dass ich davon umkehren möchte und dass ich möchte, dass das Wort Gottes in mir Leben erzeugt und Zuversicht und Hoffnung und Freude. Vater, wir sind jetzt hier bei dir. Und wer das möchte, spricht es mit. Vater, wir sind jetzt hier bei dir. Und Herr, wir erkennen, dass unser Herz stumpf und unempfindsam deinem Wort gegenüber ist. Wir erkennen, dass unser Herz stumpf und unempfindsam deinem Wort gegenüber ist. Wir bitten dich um Vergebung dafür. Wir bitten dich um Vergebung dafür. Und wir beten, dass du in uns den Glauben erneuerst. Und wir beten, dass du in uns den Glauben erneuerst. Wir wollen aktiv sein. Wir wollen aktiv sein. Wir wollen unseren Glauben auf dein Wort gründen. Wir wollen unseren Glauben auf dein Wort gründen. Wir wollen in einer unerschütterlichen Zuversicht leben. Wir wollen in einer unerschütterlichen Zuversicht leben. Wir vertrauen dir, dass deine Verheißungen für unser Leben gut sind. Wir vertrauen dir, dass die Verheißungen für unser Leben gut sind. Und wir wollen das verheißene Land erreichen. Und wir wollen das verheißene Land erreichen. Wir legen jede Passivität ab. Wir legen jede Passivität ab. Jede Stumpfheit unseres Herzens. Jede Stumpfheit unseres Herzens. Herr, zünde unser Herz mit deinem Wort an. Herr, zünde unser Herz mit deinem Wort an. Wir wollen einen Glauben haben, der aus deinem Wort geboren ist. Wir wollen einen Glauben haben, der aus deinem Wort geboren ist. Wir wenden uns gegen jedes Misstrauen dir gegenüber. Wir wenden uns gegen jedes Misstrauen dir gegenüber. Und glauben dir, dass deine Verheißungen gut für uns sind. Und glauben dir, dass deine Verheißungen gut für uns sind. Amen. Ja. Okay. Dann lasst uns fröhlich entdecken, was für ein großer Schatz sein Wort für uns ist. Wie gut die Ruhe ist, die aus seinem Glauben geboren, aus dem Glauben an ihm geboren ist. Habt eine gute Woche, in Gottes Kraft und guten Sonntag.